Als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.
Darf ich mein Buch wieder haben? Dankeschön. Ich möchte ein paar Erläuterungen zum Text machen, ihn einfach nochmal mit Ihnen durchgehen. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Warum schreibt man sowas? Wofür ist das eigentlich wichtig? Ich erlebe manchmal, dass wir biblische Geschichten verstehen und lesen, auch aus dem Neuen Testament, als wären sie Erzählungen, die nie passiert sind, wohl möglich. Aber dass die Autoren in der Bibel hingehen und sagen, wo und wann es passiert ist, soll genau darauf verweisen, Jesus ist eine geschichtliche Person. Gott hat nicht ein Märchenbuch namens Bibel auf die Welt geschickt, sondern Gott hat seinen Sohn auf die Erde geschickt. Er ist in ihm selbst Mensch geworden und hat sich in der Geschichte verortet. Und wenn Lukas erzählt, wo dies passiert ist, die Heilung der 10 Aussätzigen, dann sagt er damit auch: Hallo, mach dir klar, das ist tatsächlich passiert. Und ich erzähle keine Erzählung wie Rotkäppchen und der böse Wolf. Da würden Sie die Gebrüder Grimm fragen können, wo ist denn das passiert? Steht in keinem Geschichtsbuch. Sondern ich berichte darüber, was hier passiert ist. Auf dem Weg nach Jerusalem, in Samarien, im fremden Land. Samarien war das Land der Fremdlinge, die Samaritaner. Dort ist es passiert. Es sind 10 Männer, die aussätzig sind. Habt ihr eine Idee, was Aussatz ist? Ja, ich habe gesagt, ich komme wieder. Ihr habt euch vorbereitet, oder? Aussatz? Hat jemand eine Idee, was aussätzig bedeutet? Da sind 10 aussätzige Männer. Okay. Dann ist ja gut, dass ich ein bisschen was dazu sage, ne? Ja, ihr seid schon gelangweilt. Okay, also 10 aussätzige Männer. Aussatz waren jede Form der Hautkrankheit, die man nicht zuordnen konnte. Also wir wissen ja heute, das eine ist eine Hautkrankheit, die ist heilbar, das andere ist nur irgendein Schub einer Allergie oder ähnliches. Das wussten die Leute natürlich damals nicht. Hautkrankheiten, Aussatz aller Art, das, was man sehen konnte am Körper, führte dazu, dass die Männer, die Menschen, die das hatten, zum Priester gehen mussten. Das ist im Mosebuch intensiv beschrieben. Der Priester begutachtete sie, entschied auf Basis seiner Erfahrung, ob das eine ansteckende Hautkrankheit ist oder nicht. Und wenn sie ansteckend war, im griechischen Original heißt aussätzig Lepra, Sie erkennen den deutschen Begriff Lepra da drin wieder, wenn diese Krankheit ansteckend war, dann wurden die Leute ausgesetzt. Sie durften nicht mehr im Dorf, in der Stadt mitleben, weil die Gefahr bestand, dass sie andere Menschen anstecken. Das heißt, die Aussätzigen waren sozial ausgegliedert. Deswegen heißt es auch nicht, Jesus kam in eine Stadt und dort begegnet ihm 10 Aussätzige, sondern er ging über Land sozusagen und dort begegnet ihm 10 Männer, die Aussätzige waren. Und sie riefen ihn an von Ferne. Warum von Ferne? Habt ihr eine Idee? Von Ferne, weil wenn sie sich ihm nähern, wieder die Gefahr besteht der Ansteckung. Und auch das regelt das Alte Testament. Es sagt, halt Abstand, ansonsten kannst du diejenigen, die du berührst, womöglich anstecken. Sie standen also von Ferne und riefen Jesus an. So, und jetzt gucken wir mal, es gibt viele andere Heilungsgeschichten im Neuen Testament. Jesus legt die Hand auf, Jesus heilt einen Blinden, indem er aus Erde und Speichel ein Brei formt und ihm auf die Augen legt und ähnliches. Hier macht Jesus gar nichts. Er geht nicht auf sie zu und fasst sie an, berührt sie, segnet sie oder macht ähnliches, sondern er guckt sich die Männer an und sagt, geht zu den Priestern, lasst euch begutachten. Und wir wissen nicht genau, wie die Heilung dann entstanden ist, aber die Männer gehen zu den Priestern, lassen sich von den Priestern begutachten und werden offensichtlich als rein bezeichnet. Und das heißt, sie dürfen wieder in die Stadt, sie dürfen zu ihren Familien zurück, sie dürfen ihre Kinder in den Arm nehmen, sie dürfen in den Konfi-Unterricht gehen, sie dürfen in die Schule, sie dürfen dort sein, wo andere Menschen sind. Der Priester sagt, du bist rein und sie können wieder am sozialen Leben teilnehmen. Und wer weiß, dass in der damaligen Zeit die Teilnahme am sozialen Leben auch garantierte, dass man versorgt war, weil was kriegen denn die Aussätzigen da draußen vor der Stadt zum Essen? Bauen die sich selbst ihren Acker an oder so? Die lebten von Almosen. Irgendjemand hat denen vielleicht was gebracht, vielleicht auch nicht, weil jemand Angst hat. Ich gehe da nicht hin, weil ich mich nicht anstecken will. Also wieder zurückzudürfen in die Stadt hieß auch, wieder versorgt zu sein. Das heißt, es gibt eigentlich einen guten Grund, dass diese Leute sagen, danke Gott, dass ich wieder dabei sein darf. Mein Kind in den Arm nehmen, meine Frau in den Arm nehmen, zum Gottesdienst oder damals in die Synagoge gehen dürfen. Auf den Markt und so weiter. Ich stehe jeden Morgen auf, ich gehe runter, ich mache den Kühlschrank auf. Okay, ich gehe erst ins Bad, aber danach gehe ich runter, mache den Kühlschrank auf, hole mir mein Frühstück raus, mache mir meinen Quark fertig, setze mich an den Tisch, drücke bei der Kaffeemaschine auf die Tasse, beziehungsweise auf den Knopf, damit die Tasse voll wird. Alles eine Selbstverständlichkeit. Diese 10 Männer dürften erlebt haben, was es heißt, wenn all dieses nicht mehr selbstverständlich ist. Sind sie dankbar? Was würdet ihr sagen? Wenn du die Mama wärst, würdest du sagen, ey, hör mal, was sagt man? Genau, was sagt man? Ja, danke natürlich. Aber von diesen 10 kommt ein einziger zurück. Und dass die Bibel davon berichtet, dass ein Samariter ist, heißt sogar noch einer, von dem wir eigentlich glauben, dass er falsch glaubt. Das wäre so, als wenn wir auf der Straße in der Stadt sowas erleben würden und ein Moslem ist dabei und der Einzige, der zurückkommt zu Jesus und Danke sagt, ist dieser Moslem. So wäre das. Ist das verrückt oder was? Nur einer. Und das ist sogar noch der Ausländer. Ach! Wenn sie dort stehen würden und hätten das vollbracht für 10 Leute, wie wäre ihnen zumute? Anders. Wissen Sie, ich bin ein absolut unchristlicher Autofahrer. Das muss ich leider zugeben. Aber ich ärgere mich manchmal wahnsinnig. Sie kennen Sie alle, ich bin gerade nicht bei euch, aber kennen Sie diese Einfädelungsspuren auf Autobahnen, wo Baustellen sind von dreispurig, erst auf zweispurig und dann auf einspurig? Da ist es ja sehr schlau, wenn man diese Einfädelung nach dem Reißverschlussverfahren, vielen Dank, macht. Also einer rechts, einer links, einer rechts, einer links, einer rechts. Und irgendwie geht's dann. Und dann ist einer neben mir und dann warte ich eigentlich nur darauf. Na, gibt der noch mal Gas? Gebe ich auch noch mal ein bisschen Gas, dann kommt er nicht rein. Oder lässt er sich zurückfallen? Und manchmal merke ich dann, dass so einer, der eigentlich noch hinter mir ist, sich noch so vordrängeln will. Und je nachdem, ob ich gerade meinen christlichen Tag habe oder nicht, denke ich, komm, ist egal, lass ihn vorbei, winkste freundlich. Und was macht der Idiot? Anstatt zurückzuwinken und sich zu bedanken dafür, dass ich ihn so freundlich reingelassen habe, nix. Ärgert mich. Finde ich doof. Okay, ist banal, ist völlig banal gegen das, was diese Menschen erlebt haben, wieder dabei sein zu dürfen. Nur einer kommt zurück. Ärgert Jesus sich? Gucken wir nochmal. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Gesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht 10 rein geworden? Wo aber sind die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und jetzt kommt eine Überraschung. Jesus freut sich über den einen, der ihm dankt. Aber er beschwert sich nicht darüber, dass die anderen 9 nicht wiederkommen, um zu danken. Sondern er fragt, findet sich denn keiner unter den anderen 9, die Gott die Ehre geben wollen? Hat irgendjemand eine Idee, was es heißt, Gott die Ehre zu geben? Wenn ich euch fragen würde? Ich frage mal jemand anderen, damit ihr da nicht immer so komisch alleine sitzt. Gebt Gott die Ehre, was heißt denn das? Jesus sagt nicht, ist denn keiner gekommen, um Gott Danke zu sagen? Sondern Jesus sagt, findet sich denn keiner, um Gott die Ehre zu geben? Wenn wir in den Text gucken, im Griechischen geschrieben, dann steht da das Wort Doxa, das sagt uns überhaupt nichts. Aber im Alten Testament gibt es viele Stellen, wo beschrieben wird, dass Gott Kavod gegeben wird. Kavod heißt die Ehre geben, wird so übersetzt von Luther, heißt aber eigentlich Gott Gewicht geben. Gott wichtig machen. Freier übersetzt, Gott ernst nehmen. Und vielleicht kriegen wir das in unsere Geschichte. Da kommen die Leute zu Jesus und sagen, Jesus, ich glaube, dass du mich heilen kannst. Sonst hätten die 10 ihn nicht angesprochen. Und dann werden sie rein. Und eigentlich müssten alle 10 zurückkommen und müssten sagen, ich habe richtig geglaubt. Du hast die Kraft. Du bist wirklich Gottes Sohn. Du sollst jetzt in meinem Leben wichtig werden. Ich will dich ernst nehmen. Wenn du sowas machen kannst, dass du mich heilst von meinem Aussatz, dann musst du nicht nur ehrvoll sein im Sinne von ich bete dich an, sondern dann will ich, dass du Gewicht in meinem Leben kriegst. Ich will dich ernst nehmen und ich will dich als zuständig erklären für diese Heilung. Wissen Sie, ich höre so oft von Menschen, die nicht an Gott glauben, die sagen, also mit Gott, das kriege ich irgendwie nicht überein, die Begründung, der lässt so viel Mist zu. Wie kann ich an einen Gott glauben, der Kriege zulässt und Ähnliches? Nebenbei vergessen die Leute, dass wir an vielen Dingen selbst beteiligt sind, aber das will ich jetzt gar nicht näher ausführen. Was ich aber noch nie gehört habe, ist, dass mir so jemand gesagt hat, aber für die Sachen, die toll sind, dafür, dass ich in Deutschland lebe, dass ich 90% der Weltbevölkerung reichtumstechnisch hinter mir lasse, dass ich nicht auf der Flucht bin, dass ich einen vollen Kühlschrank, einen Job und wenn keinen Job, dann trotzdem eine finanzielle Unterstützung des Staates, dass ich womöglich gesund bin. Dafür habe ich noch nie gehört, dass diese Person Danke sagt. Und sogar bei Schwestern und Brüdern und ehrlich gesagt auch bei mir selbst erlebe ich manchmal, dass es mir total leicht fällt zu sagen, Gott, wieso sitze ich jetzt in diesem Mist? Was soll das? Aber dass ich sehr schnell vergesse zu sagen, wenn du von mir für den Mist in meinem Leben verantwortlich gemacht wirst, dann wäre es nur fair, dich auch für die Dinge verantwortlich zu machen, die gut gelingen. Und dafür kann ich was sagen? Sag Danke. Dafür kann ich Danke sagen. Und das heißt es, Gott Gewicht zu geben im eigenen Leben, Gott die Ehre zu geben, ihn nicht nur anzuklagen für Dinge, die nicht funktionieren, sondern ihm dankbar zu sein, und ihm zuzutrauen, dass er für mein Leben einen Plan hat und dass das Gute, was in meinem Leben läuft, von ihm kommt und dass er einen Plan für mich hat. Und manchmal ist es so, dass ich den überhaupt nicht erkenne. Ich bin vor dreieinhalb Jahren oder sowas, musste ich aus Bielefeld fort, da war eigentlich meine Heimat, wir haben gerade ein Haus gekauft, wir lebten dort richtig gut und dann bin ich arbeitslos geworden, weil ich mir den falschen Job ausgesucht habe, das hat nicht geklappt, die nähere Story erzähle ich Ihnen beim Kaffee, wobei heute gibt es keinen, ist auch egal. Also, ich war auf einmal dazu genötigt, nach Freiburg zu gehen und ich habe gedacht, auf der einen Seite toll, weil ich meinen Job hier auch liebe, das hat sich bestätigt, sehr schön, auf der anderen Seite Familie zurücklassen. Ich bin die ersten 9 Monate ohne meine Frau und meine Tochter hier gewesen. Ich habe meine Eltern zurückgelassen, ich habe meine Großeltern zurückgelassen, wobei das stimmt nicht, die waren schon nicht mehr, leben schon nicht mehr, aber ich habe meine Brüder zurückgelassen, meine Neffen, Bekannte, Verwandte, meinen Hauskreis, den Bibelkreis, die Gemeinde, alles musste ich zurücklassen. Und ich habe da gestanden und habe gesagt, Gott, was soll das? Was mache ich hier unten im fremden Land? Manchmal verstehe ich nicht mal, was die sagen. Als Norddeutscher. Aber ich war hier. Und heute stehe ich hier und denke, Gott, ich bin dir so dankbar. Ich will jetzt nicht idealisieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich alle Situationen im Leben so auflösen. Es gibt genügend Misssituationen, die wir erleben, wo wir Gottes Plan nicht erkennen. Ich Gottes Plan für mein Leben nicht erkenne. Und es wäre jetzt Hollywood-Happy-End-mäßig zu sagen, dass sich das immer auflöst. Vieles bleibt vielleicht auch nicht aufgelöst. Aber wenn es sich auflöst, dann kann ich auch hingehen und kann sagen, danke Gott, denn für diese Auflösung mache ich dich verantwortlich. Wie oft höre ich oder erlebe bei mir selbst auch, boah, da habe ich aber Glück gehabt. Vielleicht war es kein Glück. Vielleicht war es Gott, der gesagt hat, ich möchte das gerne so und ich füge das so. Ich kenne Schwestern und Brüder, ich habe viel Kontakt zu Menschen, die in Freikirchen sind, die Bekehrungserlebnisse erlebt haben, wo sie also aktuell Wunder erlebt haben, die sie für sich als Wunder bezeichnen. Bei mir ist das alles eher schleichend gegangen, wobei manchmal denke ich, es ist auch ein Wunder, dass ich heute an Gott glaube. Ich komme aus einem nichtchristlichen Haushalt. Aber die erzählen oft noch sehr beeindruckend, wie sie wie so einen direkten Fingerzeig erlebt haben. Ich erlebe Gott in meinem Leben eher so, dass er Sachen fügt. Irgendwie entsteht etwas, von dem ich gedacht habe, das ist ja total unwahrscheinlich. Als ich mich auf die Stelle hier in Freiburg beworben habe, habe ich alles dafür getan, sie nicht zu kriegen. Ja, ist blöd, ne? Könnte man sagen. Wenn man einen Job sucht, ist das eigentlich bescheuert. Und ich bin froh, dass die Kollegen, die mich eingestellt haben, mich dann nicht so ernst genommen haben. Aber es hat sich gefügt. Kein Schnipp und auf einmal war ich woanders hingebeamt, sondern es hat sich gefügt. Ich erlebe Gottes Wirken oft als Fügung. Und natürlich kann ich hingehen, das ist Schicksal, das ist Zufall, das ist Glück, das ist, wo bin ich überhaupt? Das ist was auch immer, ich glaube, ich weiß auch nicht, ist auch egal. Das ist was auch immer, aber ich kann auch hingehen und kann sagen, das ist Gott. Das ist Gott, der mir seinen Weg für mich gezeigt hat. Als ich mit sehr überzeugten, sehr frommen Menschen das erste Mal in Kontakt gekommen bin, ist Jahre her, habe ich immer so einen Spruch gehört, kennen Sie vielleicht auch, du musst Jesus dein Leben übergeben. Haben Sie schon mal gehört? Wer hat das schon mal gehört? Ein bisschen mitmachen, sagen Sie mal, wer hat das schon mal gehört? Okay, danke schön, jawohl, du musst Jesus dein Leben übergeben. Und da habe ich da gestanden und gesagt, ja, das war super, wie mache ich denn das? Was heißt denn das, Jesus mein Leben zu übergeben? Und ich habe einen Menschen, den ich sehr selten leider nur noch treffe, aus unserem alten Hauskreis, evangelischer Pfarrer in Bielefeld, der hat mir mal was gesagt, was bei mir wie so ein Klick gemacht hat. Jesus das Leben übergeben ist ungefähr sowas wie Gott die Ehre geben. Eben nicht davon zu sprechen, das ist ja alles Zufall, was mir Gutes im Leben passiert, sondern davon zu sprechen, dass da jemand ist, der einen Plan für mich hat und das für mein Leben fügt. Oder anders ausgedrückt, er hat gesagt, wenn es der liebe Gott ist, sagen Sie ihm, wir können gerade nicht. Entschuldigung, das war nicht gut. Wenn er ruft, können wir immer. Wo war mein roter Faden? Ach ja, genau. Also, er sagte mir, vielleicht muss man einfach auch mal gucken, wie man das interpretiert, was einem im Leben passiert. Und das ist genau diese Frage. Ist das, was mir passiert, Zufall, Schicksal oder ist das Fügung Gottes? Und wenn ich, und deswegen ist die Entscheidung, Jesus das Leben zu übergeben, auch eine Entscheidung, die nicht nur aus dem Bauch kommt und die immer mit Emotionen ohne Ende sozusagen getragen wird, sondern auch eine Kopfentscheidung. Denn ich entscheide mich, mein Leben unter die Fragestellung zu stellen, wo wirkt Gott? Und dann gucke ich mein Leben anders an. Dann gucke ich nämlich mein Leben an, genau mit dieser Frage. Das ist kein Zufall, sondern das will Gott. Und dann frage ich, was genau will Gott, dass mir das im Leben begegnet? Und nicht, wie komme ich jetzt diesem Schicksalsschlag aus den Fängen? Sondern was will Gott, dass mir das begegnet? Die Entscheidung, mein Leben Jesus zu übergeben, ist die Entscheidung, auf mein Leben anders zu gucken. Und zwar so, dass ich frage, was, Gott, willst du mit diesem Plan in meinem Leben? Was soll ich jetzt tun? Und nicht sagen, Schicksal, Pech gehabt. Ich war in Bielefeld in einer Kirchengemeinde, die pfingstlerische Gemeinde, zu Besuch und habe dort, um es vielleicht auch nochmal so ein bisschen in die Aktualität auch zu nehmen, habe dort eine Predigt gehört, die mich an mehreren Stellen sehr beeindruckt hat. Und ich will Ihnen eine Stelle einfach weitergeben. Es war eine Pfingstgemeinde, also eine freikirchliche Gemeinde. Vielleicht waren da so 250, 300 Leute im Gottesdienst. Und es ging um das Thema Flüchtlinge. Ich meine, was, wenn Sie heute Fernsehen anmachen, was hören Sie als erstes? Nicht Danke, sondern Flüchtlinge. Wenn Sie Zeitung aufschlagen, lesen Sie Flüchtlinge. Wenn Sie in Facebook unterwegs sind, lesen Sie Flüchtlinge. Man liest ja fast nichts anderes mehr. Und das ist auch sehr verständlich. Es heißt, dass wir bis zum Jahresende mit 800.000 Flüchtlingen konfrontiert werden. Übrigens, nach dem Zweiten Weltkrieg hat Deutschland 12 Millionen Flüchtlinge untergebracht. Unter anderen Rahmenbedingungen, ist mir klar. Aber 12 Millionen, 800.000, das Boot ist voll. Kann man gucken, ist es wirklich? Ich glaube es nicht, aber es ist ein anderes Thema. Will ich auch gar nicht im Detail drauf eingehen. Aber er stellte dann die Frage, liebe Gemeinde, liebe Leute, in welcher eurer Familien gab es Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg auf der Flucht waren? Steht doch bitte mal auf. Und ich würde mal sagen, so 20% der Gemeinde standen auf. Und ich musste mit aufstehen. Meine Großmutter heißt Banicki, das ist die eingedeutschte Variante von Banietzki. Banietzki würde man mit Y schreiben und Banietzki ist ein Name aus dem Osten. Mein Großvater kam aus Polen und musste nach dem Krieg sein Land verlassen, weil er deutschstämmig war und ist nach Deutschland rübergegangen. Ich bin also munter mit aufgestanden in den 20% der Flüchtlinge. Und als nächstes fragte er, wer von euch hat sein Land verlassen als zum Beispiel Spätaussiedler. Und es waren wieder eine Gruppe von Leuten, die aufgestanden sind und ihr Land verlassen hatten als Spätaussiedler. Viele Menschen, die aus Russland oder aus den ehemaligen besetzten Gebieten, so sagt man ja gerne, auch vertrieben worden sind, fanden sich offensichtlich auch in der Gemeinde. Und als drittes fragte er, wer kommt so aus dem Ausland? Kommt aus welchem Land auch immer, weil er gerne hier sein möchte oder weil es ihm dort nicht so gut ging. Und wieder stand ein Teil der Gemeinde auf. Und am Ende stellte er eine Frage, und da hätte für mich die Predigt schon zu Ende sein können. Liebe Schwestern und Brüder, stehen bitte mal alle drei Gruppen gleichzeitig auf. Und ich würde sagen, 70% der Gemeinde stand. Und dann fragte er, Flüchtlinge und wir, was heißt das jetzt für uns? Und diese Menschen haben nach dem Gottesdienst berichtet, wie sie im Gottesdienst die Dankbarkeit erlebt haben, heute in Deutschland sein zu dürfen. Sie waren ganz anders davon berührt, das Schicksal der Flüchtlinge nicht nur in der Zeitung zu lesen, sondern zu sehen, dass sie in ihrer eigenen Familiengeschichte Flüchtlinge haben. Sie selbst vielleicht die zweite oder dritte Generation von Flüchtlingen sind. Die Dankbarkeit war spürbar im Gottesdienst. Manchmal dürfen wir vielleicht auf das gucken, was uns alles geschenkt ist, was uns als Selbstverständlichkeit gilt, und dürfen es aus dem Selbstverständlichen rausnehmen und dafür dankbar sein. Das kann man üben. Denn Dankbarkeit führt zu einer anderen Haltung. Nochmal, das, was Jesus eingefordert hat, war nicht Dankbarkeit, sondern Gott die Ehre zu geben, Gott Gewicht zu geben im eigenen Leben. Aber Dankbarkeit kann ein Weg, nicht das Ziel, aber der Weg dahin sein. Dankbar zu sein für das, was Gott einem schenkt, kann der Weg dahin sein, Gott Gewicht im eigenen Leben zu geben. Und das kann man üben. Da gibt es eine kleine Geschichte zu, die will ich Ihnen noch erzählen und dann bin ich auch fertig. Es war einmal ein Mann, der traf einen anderen Mann abends und sie unterhielten sich und schnackten miteinander, redeten miteinander. Und dann nahm der Mann, griff in seine Hosentasche und nahm etwas raus und steckte es in seine andere Hosentasche. Und da fragte ihn sein Gegenüber, was war denn das jetzt? Was machst du? Da sagte der, ich habe Bohnen in meiner Tasche. Bohnen? Wieso trägst du Bohnen mit dir um? Na, sagt er, ich habe Bohnen in meiner rechten Hosentasche. Und jedes Mal, wenn mir am Tag was Gutes widerfährt, dann greife ich in meine Tasche, nehme eine Bohne raus und packe sie in meine linke Tasche. Und am Abend, bevor ich die Hose ausziehe und alle Bohnen rausfallen, gucke ich, wie viele Bohnen habe ich in meiner linken Tasche? Und erinnere mich an das, was mir Gutes und Schönes widerfahren ist. Und dann danke ich Gott dafür. Dankbar zu sein für das, was uns widerfährt, und mir das präsent zu machen, führt dazu, dass ich Vertrauen gewinne darin, dass Gott in meinem Leben aktiv sein will und aktiv ist. Vertrauen aber ist nur ein anderes Wort für Glauben. Der letzte Satz in unserem Text heißt, steh auf, geh hin, dir hat dein Glaube geholfen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Sollte ich jetzt noch zwei Sätze dazu sagen, Frau Pollans? Wenn Sie Lust haben, können Sie das Bohnenexperiment einmal für sich ausprobieren. Wir haben ein paar Bohnen für Sie zusammengepackt, haben die Geschichte in Kurzform dazu geschrieben und würden Ihnen das gerne mitgeben.